Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Schön, dass Sie dabei sind. Die Bilder gingen vor einem Jahr um die Welt. Fliegende Steine, Böller und Flaschen. Rechte Schläger, die auf Schwule und Lesben einprügelten. Polizisten, die mit Schreckschusspistolen dazwischen gingen. Die erste LGBT-Parade in Polen, die nicht friedlich verlaufen war. So hörte sich das damals an. Seitdem haben sich die homophoben Tendenzen in Polen verschärft. Bis hin zu den sogenannten LGBT-freien Zonen. Sie machen ungefähr ein Viertel des Landes aus. Die überwiegende Mehrzahl von ihnen liegt im Südosten Polens. Aber es gibt auch einen ganz kleinen Fleck im Nordosten Polens, und zwar rund um Białystok, der Stadt, in der genau heute vor einem Jahr eben jene LGBT-Parade stattgefunden hat. Warum begann gerade hier der Kampf gegen die LGBT-Bewegung? In einer Stadt, die eine multikulturelle Geschichte hat, wo Esperanto, die Universalsprache, erfunden wurde. Weil hier, meint unser Warschauer Korrespondent Florian Kellermann, auch die Geschichte des anderen Polen präsent ist.
Andrzej Dębski hangelt sich die schmale Leiter hoch, die an der Wand angebracht ist. Nach oben, auf das Dach des Kuriengebäudes. Von hier aus hat der Pfarrer einen Blick über das Zentrum von Białystok, der größten Stadt ganz im Nordosten von Polen. Sein Blick fällt zuerst auf die mächtige Kathedrale aus rotem Ziegelstein, ein Bau im Stil der Neugotik.
Früher stand da nur eine kleine Kirche auf dem Platz hinter der Kathedrale. Um die Wende zum 20. Jahrhundert wurde die Kirche zu klein. Damals war Polen geteilt. Białystok gehörte zu Russland. Der Gemeindepfarrer hat deshalb den Statthalter des Zaren eingeladen und betrunken gemacht. Er bat ihn um die Erlaubnis, eine größere Kirche zu bauen. Das wurde ihm verweigert. Der Statthalter stimmte allerdings einem Anbau zu. Das ist die heutige Kathedrale. Ein Anbau, der 17,5 mal so groß ist wie die ursprüngliche Kirche.
An Sommerabenden nehme er sich ein Buch hierher mit aufs Dach, sagt der Sprecher des Erzbistums. Von hier aus sieht er auch die ehemalige evangelische Kirche. Heute ist sie katholisch. Und die Kuppeln der größten orthodoxen Kathedrale. Der Pfarrer erinnert auch an die Synagogen, die es hier einst gab. Bis zum Zweiten Weltkrieg war etwa die Hälfte der Einwohner Juden. Die deutschen Besatzer ermordeten sie fast alle. Sichtbar ist von hier aus nicht nur die multikulturelle Geschichte von Białystok mit seinen 300.000 Einwohnern, sondern auch die Gegenwart.
Białystok się rozwija.
Białystok entwickelt sich. Es gibt neue Hochschulen. Es gibt renommierte Hochschulen, die Medizinische Universität etwa oder das Polytechnikum. Białystok hat zuletzt stark von EU-Mitteln und von eigenen Mitteln profitiert. Viele Gebäude, Straßen und Plätze wurden renoviert. Wir haben eine Oper bekommen und ein Stadion mit 22.000 Sitzplätzen. Der Fußballverein spielt in der höchsten polnischen Liga. Das alles führt dazu, dass die Einwohner sagen, sie fühlen sich wohl hier. Rankings bestätigen das.
Andrzej Dębski lebt seit 30 Jahren in Białystok. Mit 13 zog er mit seiner Familie her. Er mag die Stadt, erzählt er, nachdem er die Leiter wieder hinuntergestiegen ist. Nicht obwohl, sondern weil die Menschen hier noch konservativ seien.
Das ist eine landwirtschaftliche Region. Die Menschen sind den Werten dieser Erde verpflichtet, der Tradition, der Religion. Sie sind nicht entwurzelt. Die Kinder gehorchen den Großeltern und den Eltern. Man sieht den Unterschied, wenn ein junger Mensch nach Warschau zieht und dort diesen erbarmungslosen Konkurrenzkampf erlebt. Viele betrachten uns als Hinterwäldler. Aber hier lernen die Menschen viele gute Eigenschaften, die ihnen das Leben erleichtern.
Białystok vor einem Jahr, Archivaufnahmen. Durch die Innenstadt ziehen Menschen mit Sonnenschirmen in den Regenbogenfarben. Freiheit, Gleichheit, Toleranz steht auf ihren Plakaten. Sie demonstrieren für die Rechte der LGBT-Community, also von Homosexuellen, Bisexuellen und Transsexuellen. Es war der erste und bisher einzige sogenannte Gleichheitsmarsch in Białystok. Andere Bilder zeigen, wie dieser Marsch brutal angegriffen wird. Junge Menschen werfen Feuerwerkskörper auf die friedlich Spazierenden. Sie jagen einzelne Teilnehmer, junge Frauen, auch Kinder, reißen sie zu Boden und schlagen sie zusammen. Der Polizei gelingt es nur mühsam, Ordnung herzustellen. An einer anderen Stelle fliegen Steine auf den Demonstrationszug. Die Menge skandiert unflätige Parolen, Homosexualität solle verboten werden. Ältere Damen halten dabei Rosenkränze hoch. Małgorzata Skowrońska ist der Schock noch heute anzumerken.
Das war für mich ein traumatisches Erlebnis. Da war eine riesige Traurigkeit in mir, eine riesige Enttäuschung über meine eigene Stadt, den Ort, wo ich lebe. Das bin ich viele Monate lang nicht losgeworden und das hat bei mir auch zu Depressionen geführt.
Die 39-Jährige steht schwarz gekleidet vor dem Universitätsgebäude in Białystok. Hier begann der Gleichheitsmarsch. Hier, wo auch ihr Arbeitsplatz ist. Denn Małgorzata Skowrońska lehrt Soziologie. Sie hätte eigentlich bestens vorbereitet sein sollen auf das, was ihr bei dem Marsch begegnet. Schließlich hat sie sogar ihre Doktorarbeit zu diesem Thema verfasst. Über Vorurteile, mit denen Homosexuelle konfrontiert werden. Sie hat die Betroffenen befragt, und auch diejenigen, die diese Vorurteile haben. In ihrem Büro erzählt sie, warum so viele Menschen in Białystok Homosexualität ablehnen.
Zentral ist hier ein Gefühl der Bedrohung. Homosexuelle gefährden die öffentliche Ordnung, meinen viele. Das heißt, sie passen nicht zur Tradition, sie können keine verantwortliche Rolle in der Gesellschaft übernehmen, sie widersprechen dem Begriff der Familie. Und das darf in Polen nicht sein. Und erst recht nicht im Białystok.
Und doch, im vergangenen Jahr nahmen in Polen so viele Menschen an sogenannten Märschen der LGBT-Community teil wie noch nie. Auch in anderen, sehr traditionell geprägten Städten wie Lublin. Wieso kam es gerade in Białystok zu dieser Zuspitzung? Małgorzata Skowrońska hat dafür zwei Erklärungen. Die erste, die Botschaft der rechtskonservativen Regierungspartei PiS fiel in Białystok auf besonders fruchtbaren Boden. Die Partei hatte kurz zuvor eine Art konservativen Kulturkampf geführt. Der Parteivorsitzende Jarosław Kaczyński war unter dem Motto aufgetreten, Hände weg von unseren Kindern. Vordergründig gerichtet gegen ein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare, aber mit der gut hörbaren Unterstellung, viele Homosexuelle missbrauchten Kinder. Den zweiten Grund für die Eskalation sieht Małgorzata Skowrońska im Verhalten der katholischen Kirche in Białystok.
Wcześniej był arcybiskup Wojda, który wypowiedział się takim językiem dla tego.
Der Erzbischof Wojda hat sich vor dem Marsch sehr charakteristisch ausgedrückt. In Podlachien sei so etwas fremd, ein fremdes Element auf der Erde von Podlachien. Bei so einer Wortwahl liegt es nahe, den anderen als Feind zu betrachten, dem man sich entgegenstellen soll. Deshalb hieß es auch, die Gläubigen müssten die Kathedrale gegen uns verteidigen.
Der entsprechende Brief des Erzbischofs wurde bei vielen Messen verlesen und von vielen Gläubigen gehört. Zurück zu Pfarrer Andrzej Demski, dem Sprecher des Erzbistums. Er findet die damalige Wortwahl auch heute noch völlig angebracht.
Die Veranstalter hatten das Ziel zu provozieren. Sie hätten den Marsch auch durch eine andere Straße führen können, aber sie wollten unbedingt durch die Hauptstraße ziehen, an der Kathedrale und auch an der orthodoxen Kirche vorbei. Wir hatten zu Recht befürchtet, dass es zu einer Profanierung, zu einer Entweihung eines Gotteshauses kommen könnte. In Warschau kam es bei so einem Marsch zur Gotteslästerung. Das ist dann de facto eine Diskriminierung von Gläubigen, deren Gefühle verletzt werden.
In Białystok sind die ideologischen Gräben, die Polen durchziehen, besonders tief. Der Grund dafür liegt in der Geschichte der Stadt, meinen Soziologen. Lange lebten hier viele Religionen und Nationen nebeneinander und das machte den kulturellen Reichtum von Białystok aus. Aber die verschiedenen politischen Konstellationen sorgten dafür, dass dieses Zusammenleben auch ein Konkurrenzkampf war. Damit hat sich die Soziologiedozentin Katarzyna Stop-Rutkowska in ihren Forschungen ausführlich beschäftigt. Sie ist mit ihrem Fahrrad in die Innenstadt gekommen.
Ich habe meine Doktorarbeit über die polnisch-jüdischen Beziehungen geschrieben, auf der Grundlage der Presse in der Zwischenkriegszeit. Und da schreiben die polnischen Patrioten immer wieder diesen Satz, der auch heute so oft fällt. Das ist eine polnische Stadt. Diese Stadt versucht ständig, ihre Zugehörigkeit zu Polen zu beweisen.
Der Streit der Ethnien reicht weit zurück. Im 19. Jahrhundert, unter der Herrschaft Moskaus, sollten die Polen russifiziert werden. Später, nachdem Polen unabhängig geworden war, die Gegenbewegung. Hunderte orthodoxe Kirchen in Ostpolen wurden zerstört, geschlossen oder der katholischen Kirche übergeben. Im Zweiten Weltkrieg spielten dann die deutschen Besatzer die Ethnien gegeneinander aus und töteten fast alle Juden. Eine Geschichte, die nach dem Zweiten Weltkrieg nicht aufgearbeitet worden sei, sagt Katarzyna Stop-Rutkowska.
Wir sind eine Stadt ohne Gedächtnis. Das ändert sich, aber nur langsam. Die meisten Einwohner kamen nach dem Zweiten Weltkrieg aus den umliegenden Dörfern. Sie kamen in eine größtenteils zerstörte Stadt und bauten sie wieder auf. Sie haben Bildung erlangt und ihre Identität auf das gegründet, was es im Hier und Jetzt gab. Das Vergangene, das Jüdische, kannten sie einfach nicht.
Die Soziologin erinnert daran, dass es bis vor wenigen Jahren in der Stadt einen Brunnen gab, der aus jüdischen Grabsteinen gebaut war. Heute befinden sich die Grabsteine auf dem historischen jüdischen Friedhof. Katarzyna Stop-Rutkowska lässt den Blick über den Marktplatz schweifen, mit seinem spätbarocken Rathaus. Das zentrale Denkmal hier ist dem Republikgründer Józef Piłsudski gewidmet, der nicht mal aus Białystok stammt und auch nur selten hier zu Gast war. Das Denkmal des wohl berühmtesten Sohns der Stadt steht dagegen ein wenig versteckt auf einem kleineren Platz der Innenstadt. Ludwig Zamenhof, der Erfinder der Universalsprache Esperanto.
Bonan tagon, mi nomiĝas Przemysław Wierzbowski, kaj mi estas esperantisto el Białystoku.
Guten Tag, sagt Przemysław Wierzbowski auf Esperanto.
Ich hatte immer Probleme damit, Sprachen zu lernen. Als Kind habe ich Englisch gelernt und in der Grundschule auch Deutsch, aber mit mäßigem Erfolg. Ich dachte, ich würde nie eine Fremdsprache sprechen. Aber dann habe ich es mit Esperanto probiert. Schon nach der ersten Stunde habe ich einen einfachen Text verstanden. Das hat mich umgehauen.
Przemysław Wierzbowski ist Vorsitzender der Esperanto-Gesellschaft in Białystok. Der 34-Jährige sitzt in einem dunklen Souterrain. Früher lag dieser Raum unterhalb einer Synagoge, an die das heutige, wieder aufgebaute Gebäude nur noch entfernt erinnert. Gerade hat hier das erste Treffen der Esperantisten nach der Corona-Pause stattgefunden. Das Thema: Wie führe ich Online-Konferenzen durch? Im Raum der Gesellschaft hängen einige Porträts vom Esperanto-Erfinder Ludwig Zamenhof. Er lebte bis 1873 in Białystok, da war er 14 Jahre alt. Auch später erinnerte er sich immer wieder daran, dass es die vielen Sprachen in der Stadt waren, die ihm seine Idee gaben. Den Rathausturm verglich er deshalb schon als Kind mit dem biblischen Turm zu Babel. Die Esperanto-Gesellschaft von Białystok hat nur etwa 70 Mitglieder, aber in ihr lebt der einstige Geist der Stadt noch.
Wir knüpfen an das Erbe der Stadt in einem weiteren Kontext an, aus vielen Gründen auch an das jüdische Erbe. Nicht nur war Zamenhof jüdischer Abstammung, auch viele Mitglieder der Esperanto-Gesellschaft in Białystok vor dem Krieg waren Juden.
Die Gesellschaft gibt deshalb sowohl polnische Klassiker in Esperanto heraus, darunter die Literatur-Nobelpreisträgerin Wisława Szymborska, wie auch jüdische Autoren. Zuletzt verlegte sie die Lieder des Krakauer Dichters Mordechai gebürtig. Im Ludwig-Zamenhof-Zentrum, in einem anderen Teil der Innenstadt, betreibt sie eine Bibliothek. Przemysław Wierzbowski hat sein Laptop eingeschaltet. Er spielt einige Lieder der beiden Chöre der Gesellschaft ab. Ein Chor für Kinder und einer für Erwachsene.
Außer in Esperanto, in Polnisch und in Jiddisch Singen Sie auch in den Sprachen anderer nationaler Minderheiten, die in Podlachien leben oder einmal gelebt haben. Also auch auf Russisch, auf Weißrussisch und auf Ukrainisch. Vor 2 Jahren, bei den Samenhof-Tagen, hatten wir sogar ein tatarisches Lied.
Doch Białystok wäre nicht Białystok, wenn nicht auch der Name Ludwig Samenhof immer mal wieder zwischen die ideologischen Fronten geraten würde. So weigerte sich der Stadtrat, das Jahr 2017 zum Samenhof-Jahr zu erklären, wegen dessen 100. Todestag. Die Abgeordneten der rechtskonservativen Regierungspartei Peace und andere konservative Lokalpolitiker waren dagegen. Man solle es mit dem Multikulturalismus nicht übertreiben, sagten einige hinter vorgehaltener Hand. Auch die örtliche Universität hat, nach langer Diskussion, nicht den Namen Samenhof bekommen. Zu unbedeutend seien der Mann und sein Werk, sagten die Gegner der Idee. Aber neben ihnen gibt es eben auch die anderen, die den 100. Todestag des Esperanto-Erfinders feiern wollten, die an das jüdische Erbe der Stadt erinnern wollen und die sich ein weltoffenes Białystok wünschen. Noch ist offen, wer von ihnen sich letztendlich durchsetzt.
Und das nicht nur in der nordöstlichen Stadt Białystok, sondern in ganz Polen, meint Florian Kellermann, unser Korrespondent in Warschau. Welchen Einfluss hat nun der neue, alte Präsident Andrzej Duda auf die Homophobie in Polen? Ein Mann, der nicht erst im Wahlkampf mit seiner homofeindlichen Rhetorik aufgefallen ist und LGBT als, Zitat, schlimmer als den Kommunismus bezeichnet hat. Was bedeutet seine Wiederwahl für die LGBT-Bewegung in Polen? Peter Sawicki in Warschau. Die Tochter von Andrzej Duda, Kinga Duda, hat immerhin nach der Stichwahl öffentlich gesagt, niemand soll Angst haben in unserem Land, gleichgültig welchen Glauben wir haben, welche Hautfarbe, welche Meinung oder welche sexuelle Vorliebe. War das eine Privatsache zwischen Vater und Tochter oder mehr?
Also in jedem Fall hat dieser Auftritt von ihr viel Aufmerksamkeit erzeugt, das kann man schon sagen, denn zunächst einmal ist sie ja für viele Polen, wahrscheinlich für die meisten, zum ersten Mal überhaupt richtig in Erscheinung getreten, öffentlich. Andrzej Duda hat ja seine Familie, auch seine Frau übrigens, als erste Dame im Staat in den Jahren zuvor ja eher aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Wenn man sich dann den Lebenslauf der Tochter genauer ansieht, dann stellt man fest, dass sie da durchaus dieses, ja, klischeehafte Bild einer typisch modernen, gut ausgebildeten jungen Frau erfüllt, mit potenziell liberalen Ansichten, denn sie hat im Ausland studiert, spricht mehrere Fremdsprachen und viele haben ihr auch abgenommen, dass sie das ernst gemeint hat mit diesem Aufruf zur Toleranz. Andere haben das kritisiert, haben das als Heuchelei, als Inszenierung gebrandmarkt. Aber die meisten, würde ich trotzdem sagen, fanden das bemerkenswert, was sie gesagt hat, auch mit Blick darauf, dass das eben die Tochter des Vaters ist und dass das ihm eigentlich zu denken geben müsse, wenn die Tochter in der Öffentlichkeit sich sozusagen gegen die Wahlkampfrhetorik des Vaters stellt. Ob daraus jetzt ein direkter Einfluss auf dessen Politik zu erwarten ist, das muss man dann natürlich sehen. Das halten auch nicht so viele für wahrscheinlich. Also mal abwarten, was daraus wird.
Wie interpretiert denn Andrzej Duda selbst sein Mandat? Er könnte ja sich zu einem Brückenbauer zwischen diesen beiden Hälften Polens aufschwingen und sagen, okay, ich löse mich ein bisschen von der Regierungspartei Peace und werde zum Präsidenten aller Polen. Wie wahrscheinlich ist das?
Das bleibt in der Tat abzuwarten, auch nach diesen überraschend persönlichen Worten, die er dann an seine Anhänger und damit auch an die Öffentlichkeit direkt im Prinzip nach Schließung der Wahllokale gerichtet hatte. Auch bei Wählern von Rafał Trzaskowski gibt es ja durchaus die Hoffnung, dass er jetzt etwas unabhängiger agieren könnte, weil er jetzt nicht mehr unter Druck steht, noch einmal wiedergewählt zu werden. Er darf ja kein drittes Mal mehr zur Wahl antreten. Allerdings, wenn man sieht, dass nur eine Woche vor der Wahl Andrzej Duda ja beispielsweise eine Initiative zum Verbot von Adoption durch Homosexuelle auf den Weg gebracht hat, das Ganze soll in der Verfassung verankert werden. Das Ganze hat keine Chance, verabschiedet zu werden, weil die Peace keine ausreichende Mehrheit hat, aber das war eben eines dieser Zeichen von Andrzej Duda, die kritisiert wurden im Wahlkampf. Und insofern ist es durchaus zweifelhaft, ob der Präsident es schafft, auch zurückzurudern. Generell ist es denkbar, dass er bei bestimmten Themen durchaus der Opposition entgegenkommen kann. Vielleicht zeigt er sich auch rhetorisch offener. Aber ob sich das konkret in der Politik äußert, das bleibt abzuwarten. Für viele ist es trotzdem sehr schwer vorstellbar, nach dem, was er gesagt hat und zum Teil auch getan hat.
Herr Sawicki, ich würde mal kurz auf die LGBT-Bewegung eingehen und Ihre Situation jetzt nach der Wiederwahl von Duda. Einerseits gibt es da Andrzej Duda, der nicht als LGBT-freundlich betrachtet werden kann. Andererseits gibt es Trzaskowski, der hat 49%, gut ungefähr, hinter sich gebracht, ist aber auch Stadtpräsident von Warschau. Ist es dort leichter zu leben als trans oder queer, Lesbe oder Schwule als im Rest Polen? Oder ist die Situation im ganzen Land ziemlich katastrophal und noch schwieriger jetzt, nachdem Duda es zum zweiten Mal der Präsident ist?
Es gab eine Kurzdoku bei der BBC kurz vor der Wahl, wo sehr viel Angst, Unsicherheit geäußert wurde. Menschen sexueller Minderheit, die aus Polen weggezogen sind oder es noch tun wollen. Viele bleiben aber auch in Polen und wollen auf ihre Lage aufmerksam machen. Interessant ist tatsächlich eine Nachricht aus der vergangenen Woche. Da hatte das Verwaltungsgericht Schlesien in Gliwice die LGBT-freien Zonen, die sogenannten, für rechtswidrig und für nichtig erklärt, mit Blick eben auf eine deutliche Diskriminierung. Und da sprechen viele von einem Präzedenzfall, der da durchaus noch Wellen schlagen könnte. Das muss man noch abwarten, weil das durch weitere Instanzen gehen wird, aber rechtlich durchaus ein aus Sicht Menschen sexueller Minderheiten positives Zeichen. Was Warschau angeht, da ist es natürlich so, dass das als Hauptstadt, als liberale Stadt ein Ort ist, wo es sich leichter leben lässt. Es gibt Treffpunkte im Nachtleben, wenn man auch so durch die Stadt läuft, in Cafés mal sitzt, sieht man auch Aufkleber, die zu Toleranz aufrufen, die sich gegen Diskriminierung von sexuellen Minderheiten richten. Rafał Trzaskowski ist ja auch jemand, der für die Stärkung der Rechte sexueller Minderheiten eingetreten ist. Aber es gibt auch Kritik durchaus an ihm, beziehungsweise man sagt, er habe sich nicht ausreichend für sie eingesetzt, dass er beispielsweise das Wort LGBT im Wahlkampf gar nicht in den Mund genommen hat. Da stellen sich viele die Frage, wollte er es da zu vielen Leuten recht machen, nicht zusätzlich vielleicht Öl ins Feuer gießen beziehungsweise das Thema nicht weiter anheizen. Aber so ein Zeichen hätten sich viele von ihm gewünscht und man erwartet von ihm, dass er innerhalb Warschaus jetzt auch weitere Schritte unternimmt, um auf kommunaler Ebene die Rechte von sexuellen Minderheiten zu stärken. Gleichwohl, was eine rechtliche Gleichstellung landesweit sexueller Minderheiten anbetrifft, mit Blick auf Partnerschaften möglicherweise, das ist unter der PiS-Regierung und unter Andrzej Duda sicherlich nicht zu erwarten.
Sie sagen LGBT, ich sage LGBT, aber wir meinen das Gleiche. Soweit Peter Sawicki aus Warschau. Er vertritt dort unseren Korrespondenten Florian Kellermann, der im Urlaub ist. Danke dafür nach Warschau, Herr Sawicki.
Sehr gerne.
Morgen im Podcast der Weltzeit geht es um die Gewalt in Kolumbien, die auch in Corona-Zeiten nicht nachlässt. Eher im Gegenteil. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.